Damit wird beharrt. Wer letzte Woche nicht war da, und herzliche Grüße auch an den Livestream. In Word beharrt geht es darum, die Geschichten der Bibel, die vor 2000 Jahren stattgefunden haben, lebendig zu machen. Und wenn ihr gehört habt, wie Martin erzählt hat, wart ihr nicht gerade dann auch auf dem Berg? Habt ihr nicht auch mit ihm weiche Knie gekriegt und gesagt, das mache ich niemals? Und das ist genau das, worum es geht. Wenn ich jetzt die Geschichten erzähle vom Johannesevangelium oder ihr die Geschichten erzählt, die Jesus getan hat an jemanden, dann geht es darum, dass es lebendig wird, dass ihr Augenzeugen seid und erzählt dem anderen, was geschehen ist. Diese Worte wurden von Johannes vor über 2000 Jahren aufgeschrieben, damit sie lebendig bleiben, dass sie nicht nur ein Buchstabe sind. Warum? Weil die Welt Jesus braucht und weil dieses Wort Jesus ist. Und wenn wir dieses Wort verkünden, verkünden wir Jesus, und er wird lebendig für die Leute in unserer Generation. Was ich letzte Mal vergessen habe zu sagen, ist, dass es natürlich nicht diese ganzen 21 Kapitel sind. Die musste man kürzen. Es ist schon der reine Bibeltext, also nach der Übersetzung von Neues Leben. Aber es ist eine konsensierte Form, sodass sie auf 90 Minuten geht, mit einer Pause von 15 Minuten dazwischen, sodass man das an einem Tag, Vormittag oder Abend auch machen kann. Also wer jetzt, und das hört auch heute bei Johannes 20 auf, also wer dann denkt, da fehlt doch was, ja, da fehlt was. Aber das ist okay so. Es ist okay so. Man musste irgendwo streichen, und viele Leute haben sich zusammengesetzt, das zu kürzen, damit es so passt. Ich würde zum Anfang gerne noch beten und bitte euch dabei aufzustehen. Und wer noch in die erste oder zweite Reihe möchte, ich möchte gerne Leute angucken, der darf dann gerne noch ein bisschen von den Rändern in die Mitte kommen. Vater, danke, dass du hier bist. Wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, bist du mitten unter ihnen, hast du gesagt. Wir möchten dich herzlich einladen, diesen Raum zu erfüllen. Du bist schon da. Ich bete, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Wunder in deinem Wort sehen können. Ich bete, dass du uns offene Ohren des Herzens schenkst, damit wir dein Wort hören und glauben. Ich bete, dass du uns ein verständiges Herz schenkst, dass wir verstehen. Und ich bete, Herr, dass du unter uns heute Morgen das tust, was du dir vorgenommen hast zu tun. Und dass du uns Gnade gibst zum Hören und zum Reden. Amen. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen beiden Schwestern, Maria und Martha, in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und mit ihrem Haar trocknete. Und weil ihr Bruder krank war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist todkrank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr zur Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Doch als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger wandten ein: Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu töten. Und nun willst du wieder dorthin zurückkehren? Jesus erwiderte: Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich und wecke ihn wieder auf. Die Jünger meinten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Aber Jesus sprach davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen: Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Thomas, auch Zwilling genannt, sagte: Wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage tot war. Bethanien liegt nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha davon erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie sofort zu ihm. Sie sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, wo auch immer du rum bittest. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, sagte sie, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Und Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, sagte sie, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und damit verließ sie Jesus und ging wieder zu ihrer Schwester Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte: Der Meister ist hier und er will dich sehen. Als Maria das hörte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, da, wo Martha ihn getroffen hatte. Nun, die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da vermuteten sie, dass sie zu Lazarus' Grab wollte, um dort zu weinen, und sie folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus nun die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Und er fragte sie: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie erwiderten: Herr, komm mit und sieh. Das Grab war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Und während er ging, war Jesus innerlich wieder tief bewegt. Einige Leute, die in seiner Nähe gestanden hatten, sagten, weil Jesus hatte geweint, als er vor dem Grab stand. Und einige Leute, die vor ihm standen, sagten: Seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige andere doch meinten: Dieser Mann hat doch vor kurzem einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich bewegt, während er zum Grab ging. Wie gesagt, es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Jesus befahl: Rollt den Stein fort! Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein: Herr, inzwischen wird der Gestank fürchterlich sein, er liegt doch schon 4 Tage dort. Und Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage das wegen der vielen Leute, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann sagte er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Er war mit Grabtüchern umwickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Löst ihm die Binden, lasst ihn gehen. Nun, viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Ereignisses geworden sind, glaubten nun an Jesus. Einige doch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir nur tun? Sprachen sie zueinander. Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, dann wird das ganze Volk ihm folgen. Und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und auch unser Volk vernichten. Einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war, sagte: Begreift ihr denn nicht? Versteht ihr denn nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann stirbt, damit nicht das ganze Volk umkommt? Diese prophetische Aussage, dass Jesus für das ganze Volk sterben würde, machte er in seiner Eigenschaft, in seiner Funktion als Hoherpriester. Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Es war eine Weissagung. Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Deshalb hörte Jesus auf, sich öffentlich im Volk zu zeigen und verließ Jerusalem. Er ging an einen Ort in der Nähe der Wüste, in das Dorf Ephraim, und blieb dort mit seinen Jüngern. Es waren nur noch wenige Tage vor dem bis zu dem Passafest und schon waren viele Leute vom Land nach Jerusalem gekommen, um noch vor dem Fest die nötigen vorgeschriebenen Reinigungshandlungen vollziehen zu können. Sie wollten Jesus sehen. Mittlerweile hatten aber die obersten Priester und Pharisäer öffentlich verkündet, dass jeder, der Jesus sah, ihn sofort Meldung machen müsse, damit sie ihn verhaften könnten. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt jenes Mannes Lazarus, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Und da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen voll kostbaren Nadenöls und goss Jesus das Öl über die Füße, salbte seine Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger: Dieses Parfum war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und er führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für seinen eigenen Bedarf. Da sagte Jesus zu ihm: Lass sie in Ruhe. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Und da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen, denn seinetwegen waren viele Juden von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen, und dabei riefen sie: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn, heil dem König Israels. Die Pharisäer, die dort standen, sagten: So bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Weissagung der Heiligen Schrift: Siehe, Tochter Zion, fürchte dich nicht. Siehe, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Einige Griechen, die zum Fest gekommen waren, zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren, um anzubeten, besuchten Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte. Sie sagten zu ihm: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas, und beide gingen gemeinsam zu Jesus, um ihn zu fragen. Jesus erwiderte: Für den Menschensohn ist die Stunde gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Ich versichere euch, wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, der muss sich aufmachen und mir nachfolgen, weil mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird mein Vater ehren. Und dann sagte Jesus: Meine Seele ist in diesem Moment tief traurig. Soll ich beten? Oh, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt. Doch eben deshalb bin ich ja gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel und sagte: Ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde es wieder tun. Als die Menge die Stimme hörten, hielten einige sie für Donner, während andere erklärten, ein Engel habe zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stimme erklang euretwegen, nicht meinetwegen. Für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie er sterben würde. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Erde zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war kurz vor dem Abendessen und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, bereits dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Aber Jesus wusste, dass der Vater ihm alle Autorität gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Da stand Jesus vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, goss Wasser in eine Schale, band sich ein Handtuch um die Hüften und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Und Jesus sagte zu ihm: Du verstehst jetzt nicht, was ich tue. Später wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Oh, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Ja, darf schon ein bisschen baden. Als Jesus ihm die Füße gewaschen hatte, ich habe noch was vergessen. Als Petrus gesagt hatte: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch Hände und Kopf, sagte Jesus zu ihm: Wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid schon rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste schon, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Nicht jeder von euch hier ist rein. Nach dem Essen zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht. Denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten auch nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Ich sage diese Dinge nicht zu euch allen hier, denn ich kenne jeden einzelnen von euch, die ich erwählt habe, ganz genau. In der Schrift heißt es: Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Und das wird sich nun ganz, ganz bald erfüllen. Ich sage euch das jetzt, damit ihr, wenn es eintrifft, erkennt, dass ich der Christus bin. Ich versichere euch, wer meinen Boten willkommen heißt, der heißt mich willkommen. Und wer mich willkommen heißt, der heißt mein Vater willkommen, der mich gesandt hat. Nach diesen Worten sagte Jesus tief erschüttert: Ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen einander an, wen er wohl damit meinte. Einer jener Jünger, der Jesus liebte, saß am Tisch neben ihm. Simon Petrus bedeutete ihm, er solle Jesus fragen, wer denn so etwas Schreckliches tun würde. Jener Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber und fragte: Ja, es ist jetzt hier nicht so gut für dich. Und fragte: Herr, wer ist es? Und Jesus sagte: Es ist der, dem ich das Stück Brot reiche, nachdem ich es eingetaucht hatte. Und sobald er es eingetaucht hatte, gab er es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Sobald dieser das Brot gegessen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm: Beeile dich, das, was du tun willst, das tue bald. Keiner am Tisch verstand, was Jesus damit meinte. Da Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, für das Fest einkaufen zu gehen oder den Armen etwas Geld zu geben. Judas aber stand sofort auf und ging in die Nacht hinaus. Sobald Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus: Es ist nur noch eine kurze Zeit. Es ist die Stunde für den Menschensohn gekommen. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht werden. Und das wird ganz bald geschehen. Und er sagte: Liebe Kinder, nur noch eine kurze Zeit, die ich bei euch bin. Und dann muss ich euch verlassen. Doch wie ich schon den Juden sagte, dahin, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Herr, wohin gehst du? Fragte Simon Petrus. Und Jesus sagte zu ihm: Dahin, wo ich hingehe, da kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Herr, warum kann ich nicht jetzt mitkommen? Ich bin bereit, für dich zu sterben. Sterben? Für mich? Ich versichere dir, ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich auch nur zu kennen. Doch habt keine Angst, ihr glaubt an Gott, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Ich gehe euch voraus, einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann euch so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, dann werde ich kommen und euch zu mir holen, damit ihr für immer dort seid, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, sagte Thomas, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater und wir sind zufrieden. Jesus sagte zu ihm: Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Oder glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater? Glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaub wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Die Worte, die ich zu euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, er wird durch mich. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, was immer ihr wollt. Und ich werde es tun, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Ja, bittet in meinem Namen um was ihr wollt und ich werde es tun. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt erkennt ihn nicht, denn sie sucht ihn nicht. Oh, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Mein Frieden. Und der Friede, den ich gebe, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und er beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt, reichlich Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. So gebiete ich euch nun, liebt einander, so, genau so, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch auftrage. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Und deshalb hasst sie euch. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr den Glauben nicht verliert. Denn ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden und die euch töten, werden meinen Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das tun sie, weil sie meinen Vater und mich nicht erkannt haben. Ich habe nicht früher davon gesprochen, weil ich ja noch bei euch war. Wenn es eintrifft, dann sollt ihr euch daran erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Ich sage euch das, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr viel Schlimmes erleben. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, für den Menschensohn ist die Stunde gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Vater, ich bete nicht nur für diese hier, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen geschenkt, damit sie alle eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur vollen Einheit gelangen. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, so wie du mich liebst. Nach all diesen Worten überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron und ging in ein Olivenhain. Judas, der Verräter, kannte den Ort, denn Jesus war mit seinen Jüngern oft dort gewesen. Die obersten Priester und Tempelwächter hatten Judas einen Trupp römischer Soldaten mitgegeben, die ihn begleiteten. Und nun marschierten sie mit lodernden Fackeln, Laternen und Waffen dorthin. Jesus wusste, was ihm geschehen würde. Er trat ihnen entgegen und sagte: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, sagten sie. Und Jesus sagte: Ich bin es. Judas stand bei ihnen, als Jesus sich ihnen zu erkennen gab. Und als Jesus gesagt hatte: Ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Da zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Und Jesus sagte zu ihm: Steck dein Schwert wieder in die Scheide. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mein Vater mir gegeben hat? Und da verhafteten die römischen Soldaten, ihr Befehlshaber und die Männer der Tempelwache Jesus und fesselten ihn. Zunächst brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, dem amtierenden hohen Priester. Es war Kaiphas gewesen, der gesagt hatte: Es ist besser, dass ein Mann für das ganze Volk stirbt, damit nicht das ganze Volk umkommt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten ihm. Dieser andere Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und durfte deshalb mit Jesus zusammen den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes betreten. Simon Petrus stand draußen, vor dem Tor. Da sprach dieser andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Die Frau fragte ihn: Bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Petrus sagte: Nein, das bin ich nicht. Die Bediensteten und Wachen hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Und Petrus stand auch bei ihnen und wärmte sich. Da fragten sie ihn erneut: Du bist doch auch einer von seinen Jüngern. Nein, das bin ich nicht, sagte Petrus. Doch ein Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Habe ich dich nicht dort im Garten bei Jesus gesehen? Und wieder leugnete Petrus. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Das Verhör vor Kaiphas endete in den frühen Morgenstunden. Dann wurde Jesus in das Prätorium gebracht, den Palast des römischen Statthalters. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein. Sie wollten sich nicht verunreinigen. Sie hätten sonst nicht an den Passafeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und sagte: Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Ja, dann urteilt ihn ab nach euren Gesetzen. Doch sie sagten: Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten. Damit erfüllte sich die Voraussage, wie Jesus sterben würde. Nun, dann ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Ist das deine eigene Frage oder haben andere dir von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und deine Obersten haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Und Jesus sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Dann bist du also doch ein König? Jesus erklärte: Du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, der wird meine Worte annehmen. Und Pilatus sagte: Wahrheit! Was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten heraus und sagte: Ich lasse ihn jetzt zu euch herausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Ihr habt doch einen Brauch. Mich einmal im Jahr zu den Passafeierlichkeiten, um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Soll ich euch den König der Juden freilassen? Nein, schrien sie, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Nun, Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die römischen Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornenzweigen, setzten sie Jesus auf den Kopf und legten ein purpurfarbenes Gewand um ihn. Und dann spotteten sie: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihn mit den Fäusten. Dann ging Pilatus wieder zu den Leuten heraus und sagte: Ich lasse ihn euch jetzt herausbringen. Denn in meinen Augen hat er keine Schuld, dass ihr es nur wisst. Und dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und Pilatus sagte: Seht ihn euch an, den Menschen. Als die obersten Priester und Männer der Tempelwachte Jesus sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Und Pilatus sagte: Was, euren König? Soll ich kreuzigen lassen? Sie gaben zurück: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie führten Jesus ab. Sie fesselten ihn nochmal und führten ihn ab. Jesus trug sein Kreuz selbst an den Ort, der auf Hebräisch Golgatha genannt wird, zu der Schädelstätte. Und dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, einen zu jeder Seite von ihm. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand geschrieben: Jesus von Nazareth, König der Juden. Nun, der Ort der Kreuzigung befand sich in unmittelbarer Nähe der Stadt. Und das Schild war auf Lateinisch, Griechisch und Hebräisch geschrieben, sodass viele es lesen könnten. Da gingen die obersten Priester und sagten zu Pilatus: Schreib nicht König der Juden, sondern schreib: Er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die römischen Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Obergewand an sich. Es war an einem Stück und ohne Naht gewebt. Und deshalb sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich, was in der Schrift steht: Sie haben meine Kleider unter sich aufgeteilt und um mein Gewand gewürfelt. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus nun seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er liebte, sagte er zu ihr: Frau, das ist nun dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles erfüllt war. Und um die Schrift zu erfüllen, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, steckten ihn an einen Hyssopstab, den sie an seine Lippen hielten. Und sobald Jesus davon genommen hatte, rief er: Es ist vollbracht! Da neigte Jesus seinen Kopf und starb. Danach bat Josef von Arimathäa Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz zu holen. Und nachdem dieser es ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts besucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe mit. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam zusammen mit den Kräutern in lange Leintücher, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung, dort befand sich ein Garten. Dort lag ein unbenutztes Grab, ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es der Tag der Passa-Vorbereitung war und sich der Garten in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort. Früh, morgens, als es noch dunkel war, am ersten Tag der Woche, kam Maria Magdalena zu dem Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Maria stand draußen, weinend vor dem Grab, und als sie sich vorbeugte und weinte, schaute sie hinein und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gewesen war, einer am Kopf und einer am Fußende der Stelle. Die Engel fragten sie: Warum weinst du, Frau? Und sie sagte, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie blickte über ihre Schulter zurück. Sie sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Herr, Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und dann gehe ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie drehte sich um zu ihm, Meister. Berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Aber geh und sag meinen Brüdern, dass ich zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Vater auffahren werde. Maria fand die Brüder und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und dann berichtete sie ihnen alles, was er ihr aufgetragen hatte. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen. Aus Angst vor den führenden Juden. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und er sagte, Shalom, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und wieder sagte er, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, einer der 12 Jünger, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er sagte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wundenmale von den Nägeln in seinen Händen und ich lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war Thomas auch bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Und wieder stand Jesus, genau wie beim ersten Mal, in ihrer Mitte. Shalom. Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Wunden an und lege deine Hand in die Wunde in meiner Seite und sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, sagte Thomas. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele, viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt, fortwährend habt. Diese Dinge wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, fortwährend glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr in seinem Namen fortwährend das ewige Leben habt. Amen. Lasst uns beten.